Schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem vorletzten Abend in diesem Semester, in dieser Vortragsreihe Erzählte Welt, narrative Ethik. Wir nähern uns dem Ende der Reihe, aber schreiten zu einem großen Höhepunkt heute Abend der deutschen Literatur. Wir werden es mit dem Dichterfürsten schlechthin zu tun bekommen. Und schon pfeift die Lüftung. Es soll ein als Trick funktionieren, dass man einmal so macht. Die Tür zieht einem dann fast die Hand weg, aber naja, es hat nichts geholfen. Aber gut, lassen Sie sich einfach nicht irritieren. Wir haben nämlich wichtigere Irritationen heute Abend. Zum Beispiel werde ich, wie ich vorher erfahren habe, als bezaubernde Assistentin unserem Referenten Harald Kirchner dienen und sehe mich vor wirklich großen Aufgaben gestellt, weil ich mit einem Gerät, das nicht spulen kann, an entscheidende Stellen spulen muss. Ich werde unterwegs versuchen, das Problem zu lösen, während Sie Herrn Kirchner lauschen. Herr Kirchner ist zu Gast. Wer ist Herr Kirchner? Diejenigen von Ihnen, die schon öfter die Vortragsreihe besucht haben, kamen schon in den Genuss seiner Ausführungen. Herr Kirchner hat studiert, ist Magister gar, wenn ich es recht im Kopf habe. Die Studienfächer waren solche Dinge wie Germanistik, ist das richtig, und Philosophie gar auch. Da sind wir uns dann auch begegnet. Damit, wie Sie wissen, kann man bestenfalls Taxi fahren. Also muss man irgendwas Anständiges oder weniger Anständiges lernen. Er hat so etwas Ähnliches gelernt wie ich seinerzeit auch, nur im anderen Medium. Herr Kirchner ist Redakteur. Er hat ein Volontariat gemacht bei dem damaligen Süddeutschen Rundfunk, der mittlerweile mit dem damaligen Südwestfunk fusioniert ist zum Südwestrundfunk, also zu der ARD-Anstalt, die in dieser Region, in der Sie hier wohnen, tätig ist. Herr Kirchner macht dort so allerlei, hin und wieder Filme, Dokumentarfilme, Reportagen, größere gar. Die haben gerne was mit Zügen zu tun. Es gibt für die Fans so eine Sendereihe, die nennt sich Eisenbahnromantik. Die Leute, die dort arbeiten, haben das große Vergnügen, mit Zügen durch die Welt zu reisen und darüber Filme zu drehen. Sowas macht er zum großen Vergnügen seiner selbst und natürlich auch der Zuschauer. Er macht aber noch was anderes und das ist dann eher das tägliche und härtere Brot. Herr Kirchner ist im Nachrichtengeschäft tätig. Er sorgt dafür, dass Sie abends informiert sind über das Geschehen im Ländle. Berichterstattung, die in der sogenannten, heißt es noch Landesschau, ja? Nein, nicht mehr, das Baden-Württemberg aktuell seit 10 Jahren, da siehst du mal, wie treu ich dem Sender ergeben bin, der mir auch mal Honorare überwiesen hat. Also Baden-Württemberg aktuell natürlich, so ein kleiner Test. Dafür macht Herr Kirchner Beiträge, macht Nachrichten, wie die Insider das so sagen. Und nicht nur da, hin und wieder kommen Sie auch in den Genuss, ihn in der Tagesschau sprechen zu hören. Selten, aber immerhin, du machst Berichte dafür. Ne? Nein? Ja, wenig, aber doch. Ich habe ja gesagt, ab und zu. Also gar nicht wäre falsch. Siehst du? Danke. Nun gut, vielleicht mag das für die Vorstellung unseres Referenten heute genügen. Unser Thema ist, wie Sie wissen, Goethe und sein wahrscheinlich berühmtestes Werk, der Faust. Wir sind sehr gespannt, was Herr Kirchner uns zu erzählen hat. Viel Vergnügen.
Gut. Ja, guten Abend. Ich hoffe, das Teil tut. Irgendwie kommt was raus, ja. Sie melden sich, wenn Sie mich nicht verstehen sollten, oder? Spricht das Gerät an? Ich höre mich nicht zurecht. Ah ja, gut.
vielleicht jetzt.
So, jetzt, ja, das ist deutlich lauter. Also, gut. Ich muss zuerst mal zugeben, ich habe mich vor dem Faust ein wenig gedrückt bisher, weil Professor Friedrich hat mich schon mal angesprochen darauf in einer Reihe vor anderthalb Jahren, ob ich nicht den Faust machen wolle. Ich habe ihm damals stattdessen den Hamlet vorgeschlagen, der lag mir irgendwie näher. Damals, weil Hamlet ähnlich wie Faust ein moderner Mensch ist, einer, der sucht und einer, der auf gewisse Art dabei scheitert, und weil Hamlet genauso viele Grundfragen der Menschheit anspricht wie eben der Faust, also was kann ich wissen, wo steht der Mensch in dieser Welt, was ist moralisches Handeln. Außerdem sind beide Stücke zentrale Werke der Weltliteratur, wobei man sagen muss, weltweit dürfte der Hamlet wohl bekannter sein als Faust, in Deutschland ist es wahrscheinlich umgekehrt. Bisweilen heißt es ja auch, Faust sei das Drama der Deutschen. Zumindest sind nun bald 200 Jahre lang Schüler mit Faust traktiert worden. Mittlerweile kann man auch ganze Bibliotheken mit Sekundärliteratur zu Faust füllen. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, wenn unheimlich viele Zitate aus dem Faust in den normalen Sprachschatz übergegangen sind. Viele Leute benutzen diese Zitate, ohne dass sie merken, dass sie es tun. Zum Beispiel, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich nun endlich Taten sehen. Oder, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Oder ganz berühmt, das also ist des Pudels Kern. Kennt jemand des Pudels Kern? Pudels Kern? Genau. Oder die Gretchenfrage, auch bekannt. Was ist die Gretchenfrage? Wie hast du es mit der Religion, fragt Faust, ne? Gretchen, Faust. Also, warum habe ich vorletztes Jahr bei Faust gekniffen? Da kommen wir dann zu den Unterschieden. Mir grauste es zugegebenermaßen vor diesem, jemand hat es mal gesagt, Faustgebirge. Das ist nicht so sehr der Umfang, der ist schon beträchtlich. Es gibt Faust der Tragödie. Erster Teil. Das ist das Stück, das fast jeder kennt, zumindest dem Namen nach. Es ist die Geschichte, in der sich Faust dem Teufel verschreibt. Es ist die Geschichte, in der er sich durch Zauberei verjüngen lässt, in der er sich in ein junges Mädchen verliebt, sie schwängert und sie verlässt. Während Faust zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg reist, bringt Gretchen aus Verzweiflung ihr uneheliches Kind um. Das Drama endet mit Gretchen im Kerker, sie soll hingerichtet werden. Faust schaut er noch mal kurz vorbei, lässt sie aber nicht groß aufhalten. Er will lieber erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist dann der Faust der Tragödie, zweiter Teil. Der zweite Teil ist noch umfangreicher als der erste. Er ist auch, was die Interpretation angeht, viel unzugänglicher. Faust 2 ist eine Mixtur aus formal höchster Dichtung, Formenreichtum, alle Versmaße, die es damals gab, hat er darin verarbeitet. Alle Bilder, die man sich denken kann, Mysterienspiel, Fundus historischer und literarischer Anspielungen und auch frühe Kapitalismuskritik. Der zweite Teil galt lange auch als unaufführbar und er wird auch heute noch sehr selten gezeigt. Das liegt daran, dass da Szenen drin sind mit Heerscharen, es sind Bildwechsel, die enorm sind. Wenn man sich die Regieanweisungen anschaut, könnte man sich eher einen Hollywood-Film darunter vorstellen, also weniger des Inhaltes wegen, sondern mehr wegen der Opulenz. Zur Jahrtausendwende aber hat Peter Stein, einer der profiliertesten Regisseure in Deutschland, zur Weltausstellung in Hannover beide Teile aufgeführt. Das dauerte dann 21 Stunden. Es gibt eine kondensierte Form, die dauert nur 13 Stunden. Ich habe sie mal mitgebracht, wir müssen die nicht ganz angucken. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich nicht der Umfang, der den Faust so kompliziert macht. Das ist die Fülle der Deutungsmöglichkeiten, die diese beiden Stücke haben. Es geht eben nicht allein um die Geschichte einer einzelnen Figur, sondern Goethes Drama ist eben auch eine Forschungsreise in der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das gilt für den zweiten Teil fast noch mehr als für den ersten. Also, Sie sehen, Goethes Faust hat es in sich. Um dieses Faustgebirge zu besteigen, lohnt es sich nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen. Denn Goethes Faust ist beileibe nicht der Erste, der die literarische Bühne betritt. Es gibt sogar eine historische Figur, auf der die ganzen anderen Fäustlinge da fußen. Johann Faust soll um das Jahr 1480 in Knittlingen oder auch in Helmstadt bei Heidelberg, vielleicht aber auch in Thüringen geboren worden sein. In Wittenberg hat er wohl Theologie studiert und auch promoviert. Er ist dann als Alchemist, Wahrsager, Arzt durch die Lande gezogen. Sein unerschöpflicher Drang nach Erkenntnis soll ihn dann zu dem Pakt mit dem Teufel verleitet haben. Dieser Teufel nannte sich Mephistopheles, so wie ihn auch Goethe nennen wird. Danach trat Faust als Magier auf. Es wurde berichtet, dass er auf einem Weinfass aus Auerbachs Keller geritten sei und dass er mit des Teufels Hilfe die schöne Helena aus dem antiken Griechenland heraufbeschworen und mit ihr sogar einen Sohn gezeugt habe. Ausgegangen ist es natürlich böse. Am Ende seines Lebens soll ihn in Staufen im Breisgau der Teufel schließlich geholt haben. Die Leiche soll grausam entstellt gewesen sein. Blut und Hirnmasse klebten an den Wänden, seine Augen seien auf dem Boden gelegen. Der entstellte Körper fand sich auf einem Misthaufen. Ob es nun der Teufel war, der ihn so zurichtete, oder ob er schlicht bei einer Explosion nach einem alchemistischen Experiment umgekommen ist, heute würde man sagen nach einem chemischen Experiment, das weiß man nicht. Die Teufelsgeschichte machte jedenfalls die Runde. Zunächst gab es ein populäres sogenanntes Volksbuch, in dem die Faustgeschichte erzählt wurde. Später hat der englische Dramatiker Christopher Marlowe ein Stück geschrieben, das auch auf deutschen Wanderbühnen aufgeführt wurde. Das Ganze mutierte dann zu einem derben Puppenspiel, das auf Jahrmärkten gezeigt wurde. Und dieses Puppenspiel, das hat auch Goethe als Kind gesehen. Da ist er zum ersten Mal mit dem Stoff in Berührung gekommen. Das Thema sollte ihn nicht mehr loslassen. Die ganzen Elemente, die bei Marlowe und die im Volksbuch vorkommen, finden sich auch in Goethes Faust wieder. Es gab vor und nach Goethe zahlreiche weitere Fauststücke, Opern, Gedichte. Lessing hat lange vor Goethe die Absicht gehabt, einen Faust zu schreiben. Beendet hat er den allerdings nie. Es gab dann auch Parodien auf Goethes Faust. Der Fauststoff wurde später auch wieder aufgenommen. Thomas Mann hat sich des Stoffes angenommen. Er hat den Roman Dr. Faustus geschrieben. Dieser Roman nimmt die Motive des Erkenntnissuchenden, auch des Teufelspaktes auf. Inhaltlich ist es eine Komponistenbiografie, aber natürlich geht es Thomas Mann, wie man so schön sagt, ums große Ganze. Ich kann darauf nicht weiter eingehen, das würde den Rahmen einfach sprengen. Am berühmtesten ist natürlich der Faust von Goethe geworden und er hat sich fast ganz sein ganzes Leben an diesem Stoff abgearbeitet. Schon ganz früh hat Goethe Szenen zu einem Fauststück geschrieben, sie aber nicht veröffentlicht. Er hat Jahre mit dem Thema gekämpft, eine Zeit lang wollte er das Stück auch unvollendet, als Fragment belassen. Das faustische Streben kennt kein klares Ende, schon gar kein eindeutiges, das war wohl sein Gefühl. Dieses Fragment wurde dann auch gedruckt, nach längeren Pausen, hat er wieder an dem Stück gearbeitet, immer wieder hat er dann einzelne Szenen bei Freunden vorgetragen, Teile davon wurden aufgeschrieben, nicht von ihm, und nach Goethes Tod erst veröffentlicht. Das ist das, was man den Urfaust nennt, aber das nur nebenbei. Es gibt einen regen Briefwechsel zwischen Goethe und seinem Freund Schiller über den Faust. Das fertige Stück, wohlgemerkt nur den ersten Teil, bekommt aber auch Schiller nicht mehr zu sehen, er stirbt vorher. Goethe stellt das Stück 1806 fertig, veröffentlicht es aber erst zwei Jahre später. Als sein Hauptwerk zum ersten Mal gezeigt wird, ist Goethe fast 60 Jahre alt. Er hat es sich also wirklich nicht einfach gemacht. Den zweiten Teil schließt er wenige Jahre vor seinem Tod ab. Er versiegelt das Manuskript. Nur zwei Monate bevor Goethe stirbt, macht er das Paket noch einmal auf und macht letzte Veränderungen. Mit keinem anderen Werk hat er sich so gequält. Er sieht es gar als sein Vermächtnis an, er will nicht, dass der zweite Teil zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wird. Die Menschen seien für diese Dichtung noch nicht reif, sagt der alte Mann. Außerdem hat er Angst, dass die Kritiker das verreißen. Das tun sie dann auch, nachdem es veröffentlicht wird. Ich will jetzt einfach an den beiden Stücken textlich entlang gehen, vor allem beim ersten Teil, und versuchen zu interpretieren. Ich will mich dabei auf die moralische Dimension des Werkes konzentrieren. Reihe geht hier auch um Ethik in der Literatur. Es gäbe natürlich noch viele weitere Aspekte, allein die Form des Stückes ist schon faszinierend. Goethe hat unheimlich raffiniert mit verschiedenen Versmaßen gearbeitet, innerhalb jedes Stückes, bezogen auf die Charaktere, also sehr kunstvoll angelegt. Er hat einen großen Teil der Literaturgeschichte in diesem Werk verarbeitet. Es gibt unendlich viele Bezüge auch zu anderen Werken. Faust II ist über weite Strecken eine Auseinandersetzung mit antiker Mythologie und Philosophie. Ein weiterer riesiger Komplex ist ein naturwissenschaftlicher Diskurs. Denn Goethe hat sich durchaus auch als Naturwissenschaftler verstanden, hat auch viele Werke dazu verfasst, genannt sei nur die Farbenlehre. Es geht da auch um Thesen, wie die Welt erschaffen wurde. Zum Beispiel gab es vulkanische Theorien, die besagen, die Erde sei aufgrund von Erderuptionen entstanden. Es gibt aber auch die neptunischen Theorien, die sagen, die Erde sei durch das Meer geformt worden. Mephisto steht natürlich eher fürs Vulkanische, Faust argumentiert eher neptunisch. Aber wie gesagt, das ist alles viel zu speziell, denn ich erwähne es nur, um anzudeuten, welche Dimensionen in diesem Stück stecken. Also jetzt Vorhang auf, Faust 1. Das Stück beginnt zunächst mit einem Gedicht. Zueignung heißt es. Das Gedicht steht völlig frei. Es wird auch nicht von einer der Figuren aus dem Drama vorgetragen. Der Literaturwissenschaftler und wohl heute einer der wichtigsten Goethe-Forscher, Albrecht Schöne, hat auch diese Ausgabe, die ich sehr empfehlen möchte. Sie ist allerdings sehr teuer, steht aber auch in jeder Bibliothek, aus dem Klassikerverlag besorgt. Und der nennt dieses Gedicht ein merkwürdiges Gedicht. Ich will es dabei belassen, weil wir sonst mit der Interpretation des Faust scheitern, noch bevor das Stück überhaupt angefangen hat. Es folgt das Vorspiel auf dem Theater. Da treten auf der Theaterdirektor, der Dichter und eine, so ist sie benannt, lustige Person. Theaterdirektor hebt an: Ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden, sagt, was ihr wohl in deutschen Landen von unserer Unternehmung hofft. Ich wünsche sehr, der Menge zu behagen, besonders weil sie lebt und leben lässt. In diesem Vorspiel geht es darum, was will das Publikum, was aber ist auch der dichterische Auftrag für ein neues Stück. In heutigen Fernsehkategorien gesprochen, hier wird der Widerstreit zwischen Qualität und Quote thematisiert. Der Theaterdirektor will ein möglichst spektakuläres, emotionsgeladenes Stück, das einfach zu begreifen ist. Er will nämlich viele Eintrittskarten verkaufen, davon lebt er. Der Dichter aber will ein möglichst gehaltvolles Stück mit philosophischem Tiefgang, auch wenn es anstrengender ist und den ein oder anderen Zuschauer vergrault. Ein Widerstreit, mit dem wir es heute ja immer noch zu tun haben. Im Stück folgt dann der Prolog im Himmel. Da wird es dann wirklich bedeutsam und wir kommen dem eigentlichen Geschehen umso näher, nach dem Auftritt von Professor Friedrich. Kein geringer als Gurt Vater tritt auf, hier sehen wir ihn schon. Um ihm laut Regieanweisungen versammelt sind die himmlischen Heerscharen, Erzengel Gabriel, Raphael und Michael preisen ihren Herrn. Und dann tritt Mephisto, der Teufel, aus. Das will ich jetzt zeigen, und zwar in einer sehr alten, aber geradezu legendären Inszenierung von Gustav Gründgens. Gründgens spielt auch den Mephisto.
Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen, hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Von Sonnenwelten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser würde er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft. Und braucht.
Nein, weiter.
Allein nur tierischer als jedes Tier zu sein.
Hast du mir weiter nichts zu sagen?
Lass ihn laufen. 10, 2,
kommst 30. du nur immer anzuklagen, bist auf der Erde ewig dir nicht recht.
Nein, Herr, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen bauen mich in ihren Jammerhagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht klagen.
Kennst du den Faust?
Den Doktor?
Meinen Knecht.
Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Toren krank noch Speise, ihm treibt die Gärung die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit alles bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust.
Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werde ich ihm bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, das blüht und Frucht die künftigen Jahre ziehen.
Was werdet ihr? Wen soll er verlieren, wenn ihr mir erlaubt, es geht, in meine Straße Sacht zu führen?
Solange er auf der Erde lebt, solange seid ihr es nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt.
Da danke ich euch, Denn mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten liebe ich mir die vollen, frischen Backen. Für einen Leichnam will ich nicht zu Haus. Mir geht's wie der Katze und der Maus.
Nun gut, das sei dir überlassen. Sieh diesen Geist von deinem Urquell ab. Und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit erhaben. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohlbewusst.
Schon gut, nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange.
That's it, ja. Also, diese Szene setzt den Rahmen nicht nur für den Faust 1, sondern auch für den zweiten Teil. Handlungsmotor der beiden Stücke ist die Wette zwischen Gott und dem Teufel. Ob Mephisto Faust verführen kann, der Preis ist die Seele Fausts. Vorlage für diese Szene ist die Bibel, und zwar das Buch Hiob. Auch dort geht es um einen Wettstreit. Gott demonstriert seine Größe dadurch, dass er den absolut rechtschaffenen und gottesfürchtigen Hiob allerhand Unglück und Qualen aussetzt und dieser trotzdem nicht vom Glauben abfällt. Bemerkenswert in dieser Szene ist einiges. Da ist der geradezu freundschaftliche Plauderton zwischen Gott und dem Teufel, der ganze Dialog ist geradezu ironisch. Da sind zwei alte Bekannte, die sich über ihre Arbeit unterhalten. Spannend ist, dass ausgerechnet der Teufel, der für die ganzen Qualen der Menschheit verantwortlich sein soll, Mitleid mit den Menschen hat und Gott geradezu anklagt. Er sagt, von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen, ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Eigentlich wirft er Gott vor, dass er abgehoben ist von allem und sich von seinen Engeln beweihräuchern lässt, während die Menschen auf der Erde leiden, was ihm offenbar egal zu sein scheint. Gott reagiert eher genervt. Hast du mir weiter nichts zu sagen, kommst du mir immer an zu klagen, ist auf der Erde ewig dir nichts recht. Und Mephisto entgegnet, nein, mein Herr, ich find's dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. Mephisto kommt eher der Anteil als anteilnehmender Sozialarbeiter daher. Den Menschen geht es in der von Gott erschaffenen Welt so schlecht, dass selbst der Teufel nicht mehr weiter quälen will. Und dann die Wette. Zwar schlägt Mephisto die Wette vor, aber Gott initiiert das Ganze, indem er Faust als exemplarischen Fall erst einführt. Denn was soll die Erwähnung von Faust, wenn er ihn nicht schon als Versuchskaninchen ausersehen hätte? Die Haltung Gottes kann man in dieser Szene als geradezu zynisch betrachten. Die Menschen sind von Gott allein gelassen, es muss erst der Teufel kommen, um dem Schöpfer auf das Leid auf Erden aufmerksam zu machen. Mephisto also schlägt die Wette vor, Gott reagiert gelassen. Wenn der Teufel glaubt, er könne Faust vom Weg der Tugend abbringen, dann kann er das gerne versuchen. Der Herr gibt auch den Grund seiner Gelassenheit an. Es sei die menschliche Grundlage, dass er Fehler macht. Es fällt der bekannte Satz, es irrt der Mensch, solange er strebt. Am Ende sei klar, ein guter Mensch in seinem dunklen Gange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Ob das am Ende tatsächlich so stimmt, darüber kann man streiten, denn sowohl Faust 1 wie auch Faust 2 ist von Einsicht und Reue am Schluss des Stückes wenig zu spüren. Wer die Wette schließlich gewinnt, darüber haben sich Literaturwissenschaftler heftig gestritten, selbst Juristen haben sich an dem Thema abgearbeitet. Und je näher man die Sache betrachtet, desto kniffliger wird das Ganze. Goethe hat vieles offen gelassen und verschiedene Deutungsmöglichkeiten gegeben. Eine der wenigen Interpretationen, von der man getrost sagen kann, dass sie zu kurz greift, ist die, dass es beim Faust allein um den Streit zwischen Gut und Böse geht. Das wäre schlicht zu einfach. Das waren jetzt drei Vorszenen, bevor das eigentliche Stück überhaupt losgeht. Goethe wollte wohl schon formal anzeigen, dass es hier nicht bloß um ein Drama eines einzelnen Menschen geht, sondern um das Drama der ganzen menschlichen Existenz. Faust steht nicht nur für sich, er steht für alle. Und das demonstriert die Hauptfigur gleich in der ersten Szene. Es ist Nacht, Faust ist in seinem Studierzimmer, die Regieanweisung sagt, er ist in einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer. Auch das ist schon ein Zeichen. Goethe umspannt mit seinem Faust auch die Geistesgeschichte vom ausgehenden Mittelalter bis zur frühen Neuzeit, zur Industrialisierung. Faust Eingangsmonolog ist einer der am meisten zitierten Stellen in der Literatur und den möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Wiederum die Inszenierung von Gründgens, den Faust spielt Will Quadflieg, ebenfalls einer der ganz großen Schauspieler Deutschlands.
Musik. Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, ich auch studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als ich zuvor. Als Magister, als Doktor, ziehe ich schon an die 10 Jahre rauf, herab und quer und krumm meine Schüler der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Ich war nicht gescheit, als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, dürfte mich weder vor Hölle noch Teufel, dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Noch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehre und Herrlichkeit der Welt, es möchte kein Hund so länger leben. Darum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis entkommt, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau in Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kram. O, sähst du voller Mondenschein zum letzten Mal auf meine Beine, wenn ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangemacht und über Bücher und Papier trübseliger Freunde schiebst du mir. Ach, könnte ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhen mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer leben, von allem Wissensqualm entladen in deinem Tau gesund mich baden. Flieh auf hinaus ins weite Land. Und dieses geheimnisvolle Buch von Nostradamus eigener Hand ist dir nicht geleit genug. Erkenne es an der Sternenlauf und der Natur, die von der Weisheit geht, die Seelenkraft dir aus. Wie spricht ein Geist zum anderen Geist?
Ich glaube, da können wir dann.
Welche Worte fließt in diesem Blick auf einmal mir durch alle meine Sinne? Ja. Ich fühle junges, heiliges Lebensglück neu glühend mit der Nervenadern drinnen.
Soweit, so gut. Der Anfang habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Da heißt ein Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Da ist eigentlich alles schon drin, was das Drama ausmacht. In den ersten paar Zeilen hat er das aufgemacht. Worum geht es eigentlich? Faust zieht ein Lebensresümee. Das Stück beginnt mit der Bilanz eines alten Mannes. Das ist für sich schon ungewöhnlich. Faust hat alles greifbare Wissen dieser Welt in sich aufgesogen und kommt zu dem Schluss, dass er immer noch nichts dabei gelernt habe. Sowohl rationale Wissenschaft als auch die christliche Religion bieten ihm weder Trost noch Erkenntnis. Die Ultima Ratio für Faust ist, sich der Magie zu ergeben. Da besteht für ihn noch ein Quäntchen Hoffnung. Sein Ziel ist es, zu erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist ein ganz zentrales Zitat da drin. Dieses Streben nach Wissen zeichnet den Menschen an sich aus. Schon der griechische Philosoph Aristoteles sieht das Streben nach Wissen als menschliches Grundprinzip an. Die Faustfigur zeigt dadurch schon ihren universalen Anspruch. Faust, wie schon gesagt, ist nicht ein Mensch, er ist der Mensch. In diesem Anfangsmonolog wird aber auch schon Fausts Grundproblematik klar. Er sagt, bin ich ein Gott? Mir wird so Licht, ich schaue in diesen Zügen die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. Faust will nicht nur einfach alles wissen, er will auch handeln. Und wer weiß, wie die Welt funktioniert, der wird gottgleich. Und daraus entwickelt sich die menschliche Hybris, die Selbstüberschätzung. Aus dem universellen Wissen folgen Allmachtsfantasien und die Vorstellung, auch über der Moral zu stehen und sich damit auch über sie hinwegsetzen zu können. Später, nachdem Faust den Pakt mit dem Teufel besiegelt hat, zeigt sich das auch. Faust wird dann skrupellos. Seinem Streben fallen einige Menschen zum Opfer. Zuvor aber zeigt Goethe einen zutiefst verzweifelten Faust. Faust ruft den Erdgeist an, eine Art Verkörperung der Naturgesetzlichkeiten. Der Erdgeist aber lässt ihn schlicht abblitzen. Faust könne ihn als begrenzter Mensch nicht verstehen. Das Naturgesetz liegt außerhalb der Verstandesgrenzen des Menschen. Das lässt Faust noch mehr verzweifeln, er will sich sogar umbringen. Er greift schon zum Fläschchen mit Gift, im letzten Moment wird er aber vom Selbstmord abgehalten. Es läuten die Kirchenglocken zu Ostern und Engelschöre singen. Darunter tut es Faust nicht. Es wird also eine ganze Menge Aufwand getrieben, um den auf Irrwegen befindlichen Faust bei Laune zu halten. Es fällt der ebenfalls berühmte Satz, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Es wird auch gern zitiert nach Landung bei Charterflügen, das ist ein bisschen unpassend. Nun gut, zur Zeit, dass Faust endlich Mephisto trifft, und das geschieht nach dem berühmten Osterspaziergang, ich sage nur, vom Eise befreit sind Flüsse und Seen, auch nicht ganz unbekannt. Ein seltsamer Pudel verfolgt den Helden, und dann zu Hause angekommen geschieht Folgendes.
Was steht dem Herrn zu Diensten?
Das also war des Pudels Kern, ein fahrendes Kolass. Der Kasus macht mich lach.
Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weiblich spitzen machen.
Wie nennst du dich?
Die Frage scheint mir klein, für einen, der das Wort so sehr beachtet. Der weit entfernt von allem Schein, nur in der Wesentiefe trachtet.
Bei euch, Herrn, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weiß, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn?
Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Du nennst dich einen Teil und stehst doch ganz vor mir.
Bescheidene Wahrheit spricht dir, wenn sich der Mensch die kleine Narrenwelt gewöhnlich für ein Ganzes hält. Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, wie sich das Licht gebar. Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den Antler an den Raum erstreitig macht. Und doch gelingt sie nicht, da so vieles strebt, verhaftet an den Körper klebt. Am Körper strömt, die Körper macht es schön. Ein Körper hält auf seinem Gange. So hoffe ich, dauert es nicht lange, und mit den Körpern wird's zugrunde gehen.
Ja. Also, dieser Dialog mutet ja nicht besonders dunkel an. Es ist eher die ironische Auseinandersetzung zweier Intellektueller. In der Regieanweisung heißt es, Mephisto tritt in der Kleidung eines fahrenden Scholastikers auf, also ein altmodischer Akademiker, aber ein Fahrender, das heißt, er hat noch nicht mal einen Lehrstuhl. Vollkommen zur Satire wird die Szene, als der mächtige Teufel nicht aus Fausts Studierstube ausbrechen kann, weil das magische Zeichen eines Pentagramms nicht vollständig ist. Und das hat Mephisto beim Eintreten nicht einmal bemerkt. Der Pakt wird schließlich in der nächsten Szene geschlossen. Auch hier scheint es ein eher intellektuelles Geplänkel zwischen den beiden zu sein, wobei Mephisto ganz klar von den Konsequenzen des Bundes warnt. Spannend auch, dass ausgerechnet Mephisto die moralischen Fragen aufwirft, nicht Faust. Faust ist vor allem gierig nach Neuem, wird zu Beginn des Stücks vor allem der Erkenntnishunger Fausts beschrieben. So wird in den Verhandlungen mit Mephisto immer deutlicher, dass Faust vor allem auch einen Lebenshunger befriedigt haben will. Der große Sucher will schlicht seinen Spaß haben. Faust gibt schließlich sein Wort, dass er seine Seele am Ende seines Lebens dem Teufel übergibt, sofern er ihm zu Lebzeiten alle Wünsche erfüllt. Auch hier eine kleine satirische Einlage. Faust will sein Wort geben, Mephisto aber will es schriftlich. Das heißt, hier treffen sich Magie und Bürokratie. Faust muss mit einem Tropfen Blut unterzeichnen. Es fällt wieder einer dieser unendlich oft zitierten Sätze. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das Erste, was die beiden machen, ist eine Art Sauftour in Auerbachs Keller in Leipzig. Sie erinnern sich, das war eines der Motive, die auch beim realen historischen Faust oder real, historisch, wie auch immer, jedenfalls diese Figur, die immer zitiert wird, die da auch schon vorgekommen ist. Dort gibt Mephisto seinem Schüler Nachhilfe in Sachen Menschenkenntnis. Er führt Faust eine derbe Zecherrunde vor, die vor allem Stammtischparolen von sich geben und die sich durch spendierte Getränke gefügig machen lassen. Es ist eine erste berühmte Szene von Flatrate-Saufen. Es gibt Wein in Strömen. Schließlich lässt sich Faust von einer Hexe verjüngen. Auch das soll der originale Faust gemacht haben. Nach dieser Verjüngung beginnt das, was man das Gretchendrama nennt. Es ist der große Sündenfall innerhalb von Faust 1. Kurz erzählt, Faust spricht das junge, unerfahrene Gretchen an und will es verführen. Mephisto hilft ihm dabei, er beschafft Schmuck, den Faust dem Mädchen schenkt, die ist überwältigt und geht auf Fausts Werben ein. Das wird ihm zu Verhängnis. Goethe nimmt in diesem Teil des Stückes Elemente von Don Juan auf, diesem legendären spanischen Liebhaber. Es ist eines der ganz offensichtlichen literarischen Motive, die Goethe hier einführt. Goethe beschreibt die Gewissensbisse von Gretchen, die das Unheil ahnt. Sie merkt auch, dass der Begleiter Faust, also Mephisto, eine Gefahr ist. Sie spricht von einem Tier, sie fragt Faust auch eindringlich, wie hast du es mit der Religion? Das ist eben diese Gretchenfrage. Faust bleibt ausweichend. Bei der Verführung Gretchens kommen dann auch gleich mehrere Menschen zu Tode. Mord Nummer 1, die Mutter Gretchens. Ihr Schlafzimmer liegt direkt bei ihrer Tochter und sie hat einen leichten Schlaf. Mephisto gibt Faust ein Fläschchen mit Schlafmittel. Das soll Gretchen ihrer Mutter einflößen. Das macht die dann auch. Doch das Schlafmittel ist zu stark. Die Mutter stirbt. Mord Nummer 2, Valentin, der Bruder Gretchens. Überrascht Faust und Mephisto unter dem Fenster, während sie Gretchen ein Liebesständchen bringen. Mephisto führt Fausts Degen, der Bruder wird erstochen. Das ist eine merkwürdige, opernhafte Szene. Volk, so heißt es in der Regieanweisung, steht um den Sterbenden und der hält eine rücksichtslose Anklagerede gegen seine Schwester. Sie sei eine Hure, sagt er sterbend, ganz wie in der Oper. Spricht er noch ganz klar und stirbt, nachdem er seine Rede wohlgesetzt zu Ende gebracht hat. Er verkörpert den sozialen Druck der Gesellschaft, der von Mädchen ausgeübt wird, das im Ruf steht, eine voreheliche Beziehung zu haben. In der Szene wird der Druck aufgebaut, der Gretchen dazu treiben wird, ihr uneheliches Kind von Faust umzubringen. Diesem Drama liegt ein ganz reales Ereignis zugrunde. Goethe hat in seiner Jugend den Prozess gegen die junge Kindsmörderin Susanna Margareta Brandt mitverfolgt, daher stammt auch der Name im Stück, Margarete, immer Gretchen genannt. Susanna Margareta Brandt wurde aus ganz ähnlichen Gründen zu ihrer Tat getrieben. 1772 wurde die junge Frau öffentlich hingerichtet. Im 18. Jahrhundert waren junge Frauen, die ein uneheliches Kind hatten, sozial geächtet. Es gab daher relativ viele Fälle von Kindstötungen, weil die schlicht keinen anderen Ausweg gesehen haben. Die Mütter wurden alle gnadenlos hingerichtet. Und dieser Prozess hat Goethe aufgewühlt. Es gab ja viele Prozesse dieser Art und das war ein Thema im Sturm und Drang. Also es gab viele Stücke, Gedichte und Erzählungen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Faust, die Figur im Stück also, aber ist zunächst unbeeindruckt. Er sucht in erster Linie sein Vergnügen. Kurz nachdem er dieses Vergnügen hatte, verlässt er Gretchen. Er will lieber auf den Hexensabbat, auf die Walpurgisnacht. Was mit Gretchen weiter passiert, erfährt man gar nicht. Die hatten ihren Spaß und da endet das erstmal. Was als Gelehrtendrama beginnt, wird langsam aber sicher zur Lustreise. Das Erkenntnisinteresse Faust ist immer noch stärker an der Magie und den sogenannten schwarzen Künsten orientiert. Und er ist dabei bei Mephisto natürlich an der richtigen Adresse. Aber wir erinnern uns an den Anfang des Stückes, an den Prolog im Himmel. Da sagt Gott, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Ist das aber der richtige Weg hinauf zu den Hexen auf dem Blocksberg? Klar, es irrt der Mensch, solange er strebt. Auch das sagt Gott im Prolog. Aber er nennt Faust auch seinen Knecht gerade. Den hat er für seine Wette mit dem Teufel ausgesucht. Und Faust hatte sich ja schon vor seinem eigenen Bund mit dem Teufel bereits der Magie ergeben. Er hat also nur das vertieft, was er bereits vorher begonnen hatte. Nun könnte man sagen, Gott hat eben einen der größten Sünder ausgewählt, weil dann der Triumph über den Teufel noch größer ist. Sie erinnern sich, ich sagte, dass am Anfang der Prolog im Himmel sehr stark an das Buch Hiob in der Bibel erinnert. Hiob aber war ein besonders gottesfürchtiger Mann, eher einer, der ein Vorbild für andere war. Faust war da schon vor seinem Teufelspack eher das Gegenteil. Ich habe das jetzt hier eingeschoben, um nochmal den Grundkonflikt zu erinnern, der ganz am Anfang aufgeworfen ist. Es ist ein moralischer Konflikt, der völlig anders gelagert ist als in der Bibel. Das kann man aber auch, damit spielt Goethe einfach. Das ist nicht unwichtig, wenn man jetzt eine der zentralen Szenen betrachtet, nämlich die Walpurgisnacht. Aus dieser Szene will ich jetzt auch einen kleinen Teil vorspielen, diesmal nicht mehr aus der Gründgens-Inszenierung, sondern wie anfangs angekündigt aus der Aufführung von Peter Stein zur Weltausstellung 2000 in Hannover. In dieser Szene lässt Stein sowohl den alten wie auch den jungen Faust auftreten, dadurch dürfen sie sich nicht irritieren lassen. Den alten Faust spielt Bruno Ganz, den Mephisto gibt Johann Adam Oest. Ich spiele diese Szene vor allem deshalb vor, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, was alles in diesem Faust drinsteckt. Peter Stein hat sich übrigens sehr genau an Goethes Text gehalten und kaum Streichungen vorgenommen.
Den Hexenberg erscheinen. Und weil mein Fässchen trübe läuft, so ist die Welt auch auf der Neide.
Ihr Herren, geht nicht so verborgen, lasst die Gelegenheit nicht fahren. Aufmerksam blickt nach meinen Waren, es steht an mir gar mancherlei, und doch ist nichts in meinem Laden, denn keiner auf der Erde gleicht. Das nicht einmal zum tüchtigen Charme der Menschen und der Welt gereicht. Kein Gold ist hier, von dem nicht Blut geflossen, kein Feld, aus dem sich nicht in ganz gesunden Leib verzehren, Teufel, Gift ergossen. Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdiges Weib verzehrt. Kein Schwert, das nicht den Bund hier zu ochen, nicht etwa hinterwärts, denn gegen mein Geist stachen!
Frau Muhme, Sie bestehen ihr schlecht, enthalten, getan, geschehen, geschehen, getan, verlegt Sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten schien uns an. Vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt, wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht wieder fahren. Da stehen zwei die Alte mit den Jungen, die haben so was Rechts gesprochen. Das hat nun heute keine Ruhe, es geht zu neuem Tanz. Nun, komm, ihr greifet zu!
Dahin vielleicht. Ihnen wird aufgefallen sein, dass es sehr freizügig in dieser Szene zugegangen ist. Das ist nicht nur die moderne Inszenierung, in der eben auch halbnackte Frauen zu sehen sind. Schon Goethe hat die Walpurgisnacht weidlich dazu ausgenutzt, sexuelle Anspielungen zu machen. Die Walpurgisnacht ist ja auch den Sagen nach eine Nacht der Ausschweifung. Soll eine große Orgie mit dem Satan sein. Goethe hat die Szene einmal sehr viel größer angelegt und darin noch viel mehr Sexualität untergebracht und auch gezeigt. Es ging in Goethes Schauspiel richtig derb zu. Allerdings hat er, bevor er den Faust I veröffentlicht hat, einiges an Schärfe herausgenommen. In Briefen ist belegt, dass er die Kürzungen vor allem aus Rücksicht auf sein Publikum gemacht hat. Der Autor wollte schlicht keinen Skandal produzieren. Immerhin, Goethe war ja auch Minister im kleinen Fürstentum. Der Staatsmann als Pornograf, das wäre nicht gut angekommen. Die gestrichenen Stellen sind jedoch erhalten geblieben. Albrecht Schöne, der mit dieser Ausgabe hier, den ich genannt habe, hat diese Stellen zusammengetragen in einer Faustausgabe hier. Da kann man sie nachlesen. Bemerkenswert ist, dass Schöne auch einen Vorschlag gemacht hat, wie die Szene ursprünglich mal ausgesehen haben könnte. Diese Version wirkt auch schlüssiger als die gekürzte Originalfassung. Goethe baute sozusagen das Gegenstück zum Prolog im Himmel, eine Art Hochamt der Magie und des Satans. Interessant ist, dass dabei naturphilosophische Gedanken zum Tragen kommen. Die Walpurgisnacht ist nicht einfach eine Verkörperung des Bösen. Es gibt sogar eine zusätzliche Szene, eine, die ganz regulär von Goethe dann im Faust eingearbeitet wurde, und zwar den Walpurgisnachtstraum, Untertitel Oberons und Titanias goldene Hochzeit. Das ist dann ganz eindeutig eine Anspielung auf Shakespeares Sommernachtstraum, und da geht es gewiss nicht um den Hort des Bösen. Das aber nur am Rande, und ich sage es nur, um diese Ambivalenz des Stückes zu beschreiben. In der Walpurgisnacht erscheint Faust allerdings auch Gretchen, aber nicht als liebliches Mädchen, sondern als geschundene Kreatur. Also nicht Lilith, sondern das kommt später. Erst jetzt wird ihm klar, wie es um Gretchen steht. Dabei kommt ihm jedoch nicht in den Sinn, dass er sich selbst nicht um sie gekümmert hat. Er beschwert sich vielmehr bei Mephisto, warum er ihn nicht auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht hat. Mephisto sagt zynisch, Gretchen sei nicht die Erste, die so endet. Was Faust dazu bringt, auch mit Gott zu hadern. Er sagt, Jammer von keiner Menschenseele zu fassen, dass nicht das Erste genug tat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnot vor den Augen des ewig Verzeihenden. Aber wie kann der verzeihende Gott so etwas zulassen, fragt ausgerechnet Faust, der sie mit dem Teufel verbunden hat. Mephisto ist entsprechend verständnislos und sagt, warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vom Schwindel nicht sicher, drangen wir uns dir auf oder du dich uns? Faust fordert von Mephisto, Gretchen zu retten, der aber konfrontiert Faust mit seiner eigenen Schuld. Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, seine Riegel nicht öffnen, rette sie. Wer war's, der sie ins Verderben stürzte, ich oder du? Faust kann dazu nichts mehr sagen, in der Regieanweisung heißt es nur, Faust blickt wild umher. Es folgt die berühmte Kerkerszene, Faust will Gretchen befreien, sie liegt schon halb irrsinnig in ihrer Zelle, sie erkennt Faust erst gar nicht, Gretchen hadert natürlich mit ihrem Schicksal und macht sich bittere Vorwürfe. Faust will sie mitnehmen, doch als im Hintergrund Mephisto auftaucht, will sie lieber in der Zelle bleiben. Sie weiß eigentlich nicht, dass Faust Begleiter der Teufel ist, trotzdem hat sie größten Abscheu. Gretchen fleht zu Gott, rette mich, und natürlich kommt dann das berühmte Heinrich, mir graut's vor dir. Sie ordnet Heinrich, also Faust, Mephisto zu und erkennt darin im Prinzip die Unmöglichkeit, sich von ihm retten zu lassen. Mephisto ruft aus, sie ist gerichtet. Es meldet sich aber eine Stimme von oben, sie ist ausdrücklich oben genannt, nicht irgendwelche Heerscharen oder sonst was, nur oben, ist gerettet. Was nicht heißt, dass Gretchen nicht hingerichtet werden wird, es kann allenfalls heißen, dass ihre Seele gerettet ist. Mephisto zerrt Faust zu sich und beide verschwinden. Das ist das Ende von Faust 1.
Meine Seele retten. Hm. Ich deine Regieanweisung nicht.
Good Lord.
Ich bin sicher, dass es DVD 2 ist.
In der Tat.
Wenn ich da hinspule, bin ich immer noch in der Walpurgisnacht. Oh. Ich könnte jetzt natürlich mal beim Menü gucken, aber da ist kein Lustgarten.
Aber sicher doch.
Wo denn doch?
Da drunter, wenn man auf dieses Pfeilchen geht.
Na gut, dann so wird werde er sich ich das finden. Jetzt...
Ach, da ist er. Jetzt. Ja. Gut. So, wo war ich? Ja, das war der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Das ist Wilhelm Busch in diesem Fall. Taugt er auch, wenn man keine Überleitung zum nächsten Kapitel findet. Denn die Geschichte Fausts geht nach der Kerkerszene nicht weiter. Faust 2 ist formal vollkommen anders und inhaltlich gibt es nur wenige Anknüpfungspunkte. Es handelt sich also keineswegs einfach um eine Fortführung der Geschichte. Ich habe versucht, den ersten Teil des Fausts relativ nahe am Text zu interpretieren. Das geht bei Faust 2 nicht so leicht. Im zweiten Teil gibt es gar keine stringent durcherzählte Geschichte wie im Faust 1. Die Szenen stehen eher nebeneinander. Das Einzige, was sich ungebrochen fortsetzt, ist das Paar, so muss man fast schon sagen, Faust und Mephisto. Fast alle anderen Figuren sind neu und das Besondere dabei ist, dass es sich nicht wie im ersten Teil und wie bei fast allen anderen Theaterstücken um ausgebildete Charaktere handelt. Die Personen im Faust II sind eher universelle Gestalten, die Figuren haben keine richtigen Namen, sie werden nur benannt, Kaiser, Junker, Zweiter Junker, Schatzmeister und so weiter. Die Figuren stehen für ihre Funktionen, es sind keine individuellen Charaktere. Es ist fast ein rein philosophisches Drama. Der Überbegriff, den man für Faust II finden kann, ist Abstraktion. Es werden Ideen, politische und wirtschaftliche Konzepte verhandelt und das Ganze in poetischem, in dramaturgischem Gewand. Schon der Beginn ist eigenartig, anmutige Gegend, so ist die erste Szene überschrieben. Faust liegt auf einem blumigen Rasen, gebettet, ermüdet, unruhig, schlafsuchend, heißt es in der Regieanweisung. Um ihn herum ein Geisterkreis, schwebend, bewegt, anmutig, kleine Gestalten. Und die singen begleitet von Eolsharfen. Und was sagt Faust? Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmerung milde zu begrüßen. Du Erde warst diese Nacht beständig und atmest neu erquickt zu meinen Füßen. Beginnest schon mit Lust mich zu umgeben, du regst und rührst ein kräftiges Beschließen, zum höchsten Dasein immer fortzustreben. Zu Deutsch, Faust ist wieder gut drauf. Von Gretchen keine Silbe, auch später wird das, was Faust in Faust I passiert, kaum noch erwähnt. Dass er sich große Schuld aufgeladen hat, davon ist auch keine Rede mehr. Darum geht es in Faust II auch nicht wirklich, zumindest bezogen auf den Faust I. Faust schöpft Kraft aus der Natur, überhaupt die Natur und ihre Bedeutung und die Bedrohung durch den Menschen eine immer wichtigere Rolle spielen. In der zweiten Szene geht es schon um Politik. Kaiserliche Pfalz heißt die Szene, spielt im Thronsaal der Staatsrat in Erwartung des Kaisers. Faust und Mephisto sind das, was man heute Politikberater nennt. Zunächst schlüpft Faust noch in die Rolle des Hofnarren, aber berät den Kaiser politisch. Und, es wird wieder recht ironisch, über die Verlogenheit bei Hofe hergezogen. Die meisten Figuren versuchen dem Kaiser Honig ums Maul zu schmieren. Ich muss hier sehr viel überspringen und es ist gar nicht so leicht, überhaupt die Handlung zu beschreiben. Es gibt plötzlich einen Mummenschanz, eine Art Karneval, in dem Figuren aus der griechischen Mythologie auftauchen. Die Grazien, die Furien, Faune, Satyren, viele, viele mehr. Das sind hunderte von Figuren, die da auftauchen, also nicht namentlich erwähnt, aber es sind Mengen, Massenszenen. Also eine Bedeutungsfülle, die man kaum überblicken kann. Man kann sich dann im Prinzip nur den Kommentarband schnappen, das ist der dickere Dünndruck und da ist alles erläutert. Also das ist das, was Goethe angelegt hat. Das war auch das Ziel, diesen Beziehungsreichtum herzustellen. Er wollte wirklich ein Stück schaffen, in dem alles drin ist, in dem wirklich Welterfahrung, vor allem auch ästhetische, naturphilosophische Erfahrung verkörpert ist. Also das ist wirklich angelegt wie eine Art Rätselbuch. Ja, Goethe macht einige Dinge aber sehr klar. Da ist die Geschichte der Einführung des Papiergeldes. Das fädeln Faust und Mephisto ein. Der Gegenwert für das Papiergeld sollen Schätze sein, die aber erst noch gefunden werden müssen. Sprich, es wird ein kleines Wirtschaftswunder auf Pump bewerkstelligt. Der Kaiser hat sein Einverständnis dafür ganz nebenbei bei dem erwähnten Karneval gegeben. Erinnern kann er sich an seine politisch hochbrisante Entscheidung nicht mehr. Diese Szene möchte ich Ihnen auch kurz vorspielen. Wiederum die Inszenierung von Peter Stein. Sieht gut aus, ja.
Alten Tagen, so hört und schaut das schicksalsschwere Blatt, das alles Weh in Wohl verwandelt hat. Zu wissen weiß jedem, der es begehrt, der Zettel hier ist 1000 Kronen wert, die liegt gesichert als gewisses Pfand unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz zugleich gehoben, diene zum Ersatz. Ich ahne Frevel ungeheuren Trug. Wer fälschte hier des Kaisers Namenszug? ist dein Verbrechen ungestraft geblieben.
Erinnere dich, hast selbst es unterschrieben, erst heute Nacht. Du standst als großer Pan der Kanzler, sprach mit uns zu dir heran. Gewähre dir das hohe Festvergnügen, des Volkes Heil, mit wenig Federzügen. Du zogst sie rein. Dann ward in dieser Nacht durch 1000 Künstlerschäfer tausendfach, damit die Wohltat allen gleich gedeihe, so stempelten wir gleich die ganze Reihe. 10, 30, 40, 100 sind parat. Ihr denkt euch nicht, wie wohl es dem Volk getat. Seht eure Stadt, sonst halb im Tod verschimmelt, wie alles lebt und Lust genießen wimmelt. Ob schon dein Name längst die Welt beglückt, man hat ihn nie so freundlich angeblickt. Das Alphabet ist nun erst überzählig. In diesen Zeichen wird nun jeder selig. Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold. Dem Heer, dem Hof genügt es zu vollem Sold. So sehr mich's wundert, muss ich's gelten lassen.
Unmöglich wär's, die Flüchtigen einzufassen. Mit Blitzeswink zerstreute sich's im Lauf. Die Wechselbänke stehen sperrig auf, man honoriert da selbst ein jedes Blatt durch Gold und Silber. Freilich mit Rabatt, mir geht's von da zum Fleischer, Bäcker, Schenken. Die halbe Welt scheint nur an Schmaus zu denken. Wenn sich die andere neue in Kleidern bläht, der Krämer schneidet aus, der Schneider näht. Bei Hoch dem Kaiser sprudelt's in den Kellern dort Kopf und Brät und klappert mit den Tellern.
Wer die Terrassen einsam abspaziert, gewahrt die Schönste, herrlich aufgeziert, ein Auge verdeckt, vom stolzen Faulwedel, sie schmunzelt und blickt nach solcher Schädel. Und hurtiger zu Spitz und Redekunst verbindet sich die reichste Liebesgunst. Man wird sich nicht mit Börs und Beutel plagen, ein Blättchen ist im Busen leicht zu tragen. Mit Liebesbrieflein, Parts bequem sich hier, der Priester trägt's andächtig im Brevier, und der Soldat, um rasch sich zu wenden, erleichtert rasch den Gürtel seiner Lenden. Die Majestät verzeihe, wenn ich ins Kleine das hohe Werk ich zu erniedern scheine. Das über.
Ja. Es ist sehr schön in dieser Inszenierung dargestellt, dass politisches Handeln wie ein Taschenspielertrick daherkommt. Und es wird noch anderes deutlich. Faust und Mephisto treten eher als Kompagnons auf, nicht mehr als der Suchende und der Versucher. Hand in Hand arbeiten sie am selben Ziel. Faust 2, da geht es nicht so sehr um die Einzelschicksale, hier wird über das Wohl und Wehe von Staaten verhandelt. Später werden Faust und Mephisto für den Kaiser sogar eine Schlacht schlagen. Goethe beschreibt auch eine Art Entmenschlichung der modernen Welt. Ein Wissenschaftler, Faust, früherer Assistent Wagner, erschafft einen künstlichen Menschen, Homunculus genannt. Der Mensch wird hier nur noch nach seiner Nützlichkeit beurteilt. Wagners Assistent, einen Namen hat er nicht, er wird nur Baccalaureus genannt, neudeutsch Bachelor. Der resoniert auch über die Nützlichkeit des Menschen und die findet er nur im jungen Menschen. Er sagt, gewiss, das Alter ist ein kaltes Fieber im Frost von grillenhafter Not. Hat einer 30 Jahre vorüber, so ist er schon so gut wie tot. Am besten wär's, euch zeitig tot zu schlagen. Da bleibt dann selbst Mephisto die Spucke weg. Aber ein bisschen erinnert, dass er auch an heute, da sind Menschen ab Ende 40 auf dem Arbeitsmarkt ja kaum vermittelbar. Bildung ist nur noch dazu da, der Wirtschaft die passenden Fachkräfte zuzuführen. Und Kinder soll man nicht mehr bekommen, weil es vielleicht schön ist, sie zu haben, sondern damit die Rentenkasse stimmt. Fausts Karriere gedeiht in diesem Klima prächtig. Er wird Unternehmer und verdient sein Geld mit großen Deich- und Hafenbauten. Mephisto nimmt jetzt eher die Rolle des Verwalters der Güter von Faust an. Faust ist an die 100 Jahre alt, aber hat immer noch Pläne, seinen Besitz zu vergrößern. Er wohnt in einem Palast und genießt die Aussicht. Also jetzt wohnt der Bürger, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, nicht mehr die Adligen wohnen in Palästen, sondern der Bürger ist eingezogen als Unternehmer. Die haben die Kohle gemacht, das macht auch Faust, das ist also seiner Zeit ganz schön voraus. insgesamt, wenn man es noch einschieben darf, man muss bedenken, Karl Marx hat sein Kapital gerade mal 30 Jahre später veröffentlicht. Also Goethe ist relativ früh dran mit dem Beschreiben dessen, was tatsächlich die Zusammenhänge in der Wirtschaft sind. Das ist alles in Faust 2 enthalten. Gut, sprach von dieser Aussicht und da stört ihn nur eines. Guckt aus seinem Palast. Die Hütte von zwei alten Leuten, Philemon und Baukis, das sind Figuren, die auch schon beim römischen Schriftsteller Ovid auftauchen. Sie stehen für Güte und Hilfsbereitschaft. Faust ist das egal, er sagt, die alten Droben sollen weichen, die Linden wünscht ich mir zum Sitz, die wenig Bäume nicht mein eigen, verderben mir den Weltbesitz. Das heißt, er braucht sich nicht einmal für irgendeinen neuen, er braucht diesen Ort nicht einmal für einen neuen Kanal oder ein Bauwerk. Es geht ihm allein um den Besitz, um des Besitzes willen. Das Kapital ist für ihn Wert an sich. Mephisto lässt die beiden Alten schlicht umbringen. Springe ans Ende des Stückes zu Fausts Tod. Er ist inzwischen erblindet, übrigens aufgrund dieser Tat, also er wollte die eigentlich nur umsiedeln, ist dann halt schiefgegangen und er grämt sich, aber nun gut. Im Hof wird schon sein Grab gegraben. Er ist blind, er merkt es nicht, er hört diese Spaten klingen und die Lemuren graben, das sind eine Art Geister, die dieses Grab eben ausräumen. Faust merkt das nicht, er denkt an neue Unternehmungen. Fausts Tod möchte ich ihn deshalb hier auch nicht vorenthalten.
Perfekt. Das Geklirr der Spaten ist ergötzt. Es ist die Menge, die mir folgt. Die Erde mit sich selbst versöhnet, den Wellen ihre Grenze setzt. Das Meer mit strengem Band umzieht.
Du bist doch nur für uns bemüht, mit deinen Dämmen, deinen Buhnen. Du bereitest so Neptunen dem Wasserteufel großen Schmaus. In jeder Art seid ihr verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft's hinaus.
Auf Feuer! Hier! Wie es auch möglich sei, Arbeit erschaffe, Menge auf Menge, ermuntere durch Genuss und Strenge, bezahle, lockere, presse bei, mit jedem Tag, wie ich Nachricht habe, wie sich verlängert der unternommene Grab.
Man spricht, wie man mir Nachricht gab, von keinem Graben, doch vom Grab.
Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verbestet alles schon Errungenes, den faulen Fuhl auch abzuziehen, das Letzte wäre das höchst Errungene. Eröffne ich Räume, viele Millionen nicht sicher zwar, täglich frei zu wohnen, grün das Gefilde fruchtbar. Mensch und Erde sogleich behaglich auf der neuesten Erde gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, den aufgewälzt kühn emsige Völkerschaft. Im Inneren hier ein paradiesisches Land, da rase draußen flug es auch zum Rand und wie sie lacht, gewaltsam einzuschützen. Mein Rang, eine Lücke zu verschließen. Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss, nur der verdient sie Freiheit, wie das Leben der Tempel, die Eroberung. Und so verbringt Umrungen von Gefahr hier Kindheit, Mann, reißt ein tüchtiges Jahr. So sein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund, mit freiem Volke stehen. So Augenblicke dürfte ich sagen, weile doch,
Nun, lass
du bist so schön. Es kann die Spur von meinem Werdegang nicht in Äonen untergehen. Ein Vorgefühl in solchen hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick.
Ja, das ist also Fausts Tod. Verweile doch, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Das ist im ersten Teil auch drin, eigentlich das Codewort für Mephisto. Wenn er das einmal sagt, dass es nichts mehr zu tun gibt, und er sagt das einmal, dann darf er zugreifen. Das passiert da, aber es kommt ja noch was nach. Er findet diesen Augenblick ganz toll und es will eigentlich weitergehen. Er begreift im Sterben gar nicht, dass er stirbt. Das ist das Interessante, sonst alle anderen in diesen Stücken merken, dass sie sterben und die resümieren das. Das tut er nicht. Er stirbt, ohne auch, dass er seine Schuld bereut. Er rechnet auch nicht mit Mephisto ab. Den moralischen Konflikt selbst trägt er nicht mehr aus. Er grübelt zwar über seine Taten nach, zur Umkehr, aber hat es nicht geführt. Und man fragt, was ist mit Mephisto? Eigentlich hat er ja seine Gewette gewonnen. Doch die himmlischen Heerscharen nehmen die Seele von Faust auf. Mephisto ist der Verlierer der Tragödie. Merkwürdig eigentlich. Das Ende von Faust II wirft vor allem Fragen auf. Aber mit denen muss ich sie jetzt alleine lassen, und das ist vielleicht ganz im Sinne Goethes, denn er hat wenige Monate vor seinem Tod in einem Brief geschrieben, der ganze Faust sei so angelegt, damit alles zusammen ein offenes Rätsel bleibe, die Menschen fort und fort ergetze und ihnen zu schaffen mache. Danke Ihnen.
So. Ja, mir machte da so einiges zu schaffen. Herzlichen Dank, Harald Kirchner. Haben Sie Fragen an unseren Referenten? Haben Sie Fragen an Faust oder an Mephisto? Wir geben beide. Ist das eigentlich noch Schullektüre? Nach wie vor? Hat irgendjemand von Ihnen es geschafft, um den Faust herumzukommen bisher? Eine Meldung? Eins, zwei, drei. Welches Bundesland? Baden-Württemberg ohne Faust? Putzdonner. Herr Zettel, Sie haben eine Frage?
Ja, eigentlich endet das Faustdrama mit diesem Widerspruch. Er hat ja seinen schönsten Augenblick gehabt am Schluss. Und am Anfang, war doch die Wette so, wenn er seinen schönsten Augenblick haben wird, dann geht er mit dem Teufel. Einverstanden. Faust und der Teufel. Und am Schluss hat er seinen schönen Augenblick. Ja, und jetzt kommt der kommt aus der Maschine und rettet ihn trotzdem.
Tja, das ist eben eines der Rätsel, das Goethe da belässt. Es sind eigentlich zwei Wetten. Eine Wette zwischen dem Teufel und Gott, und dann gibt es die Wette zwischen Teufel und Faust. Im Prinzip gewinnt Mephisto ja beide, aber er kriegt beide nicht. Also das ist auch eine Ambivalenz, die Goethe offen lässt. Also,
meinst du? Ist das nicht gut christlich?
Schwer zu sagen, weil also, was Goethe nicht ist, also es gibt in Faust II sogar Bibelstellen, die angegeben sind. Nur wenn irgendwas nicht so richtig hinhaut, ist das gut christliche. Goethe tendierte eher zu naturphilosophisch-religiösen Ansichten. Er hat Er lässt seinen Faust ja zutiefst unchristlich handeln. Es gibt keinen Sühnegedanken, nichts. Es gibt, ob das Vergebung ist, weiß man nicht. Es ist eher so, dass Gott dem Teufel seinen Triumph nicht gönnt. Also es ist eher ein Machtspiel.
Schlechter Verlierer.
Kann man so sehen, wenn man will. Also es gibt der Deutungen viele, da hat man sich wirklich, es gibt Literatur darüber, wer hatte nur eigentlich gewonnen am Schluss. Es gibt sogar juristische Literatur darüber. Die Wette wurde mal so ausgemacht, also die Ursprünge zwischen Gott und dem Teufel, es sei nur eine Erlaubnisverfügung. Also es ist keine richtige Wette, sondern der Teufel darf halt mal machen, ohne daraus juristische Folgen ziehen zu können, was natürlich blödsinnig ist, aber solche Gedanken hat man sich gemacht. Also man hat das furchtbar ernst genommen, das ist ja auch ein Teil dieser Fausttradition, dass man das früher zumindest sehr sozusagen wie die Bibel gelesen hat und nicht wirklich interpretiert hat. Es ist auch nicht satirisch aufgenommen worden, da sind nur komische Szenen drin, es ist Sex drin, derbes Zeug, es ist schon eine merkwürdige Verklärung mit diesem Stück passiert und es ist sehr viel offener, als man gemeinhin glaubt, wenn man so sieht, Faust, großes deutsches Drama. Also da steckt eine ganze Menge drin und es ist wirklich sehr schwierig, da abschließend zu sagen, das ist die gültige Definition oder die gültige Interpretation dieses Stückes. Das macht ja auch die Größe aus, dass es deutbar bleibt, dass es aufführbar bleibt, wenn da nichts mehr drin ist, wenn man es nur noch abspielen kann und man hat das Weihespiel, dann ist es auch als Kunstwerk letztendlich fast sinnlos. Wir haben sie so zurechtgebogen, weil man kann es ja auch so interpretieren, dass es passt.
Was ich da, was du gerade gesagt hast, sehr interessant finde, ist, wenn man mal die Sprache anguckt, neben dem, dass es eine Kunstsprache ist, ist es gleichzeitig auch eine Volkssprache. Es sind ja häufig Knittelverse, die da gedichtet werden. Ja. Das, was Sie machen, wenn Sie zu Omas Geburtstag ein kleines Gedichtlein vortragen, ja, dann machen Sie das in ähnlichem Versmaß wie viele Verse in dieser großen deutschen Dichtung daherkommen. Ja. Also da bedient sich einer in der Hochliteratur, der ja auch schon zu Lebzeiten den großen Anspruch hatte, ein ganz großer zu sein in der Literatur, der bedient sich der Volkssprache. Mache man mal heute einem Literaturkritiker weiß.
Wobei es eine sehr elaborierte Volkssprache ist.
Ja, an manchen Stellen ja auch gar nicht.
Also richtig, also es ist immer bezogen auf die jeweilige Szene. Wenn da Volksszenen sind, entsprechend dann natürlich eher, wie man sich dachte, dass das Volk spricht. Wenn die schöne Helena aus dem antiken Griechenland kommt, dann spricht sie in Hexametern, es kommt aber auch der Alexandriner vor, wie in der Barockliteratur. Also alles zu seiner Zeit, es ist also sehr, sehr raffiniert gebautes Stück und man kann wirklich ewige Zeiten verbringen, da einfach nur die Formen zu analysieren. Also nicht umsonst ist es alles da drin, aber es ist ein mächtiges Werk. Ne?
Tja, ja, wohl wahr. Ja, dann. Sie haben noch eine Frage. Bitte? Wie wollen Sie das Stück einfach aufgenommen? Von der Kritik der Zeit damals? Oder?
Also Faust II wurde verrissen. Also es wurde nicht verstanden sozusagen. Das ist auch das, was Goethe vorausgeahnt hat, sagte, ich will es lieber mal nach meinen Lebzeiten. Wobei er glaubte, dass die Leute hinterher so gebildet sein könnten, dass sie den Text einfach lesen können und brauchen keinen Kommentar dazu. Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen getäuscht, aber was eben auch drin ist, er war seiner Zeit auch sehr weit voraus. Gerade diese Kapitalismusgeschichten, die hat man so nicht gehabt. Das war tatsächlich sehr früh erkannt. Man muss ja auch sehen, Goethe war ja auch Minister, der war Wirtschaftler, war auch einer der ersten sozusagen Modelleisenbahner. Er war Bergbauminister und hat die ersten Modelle von Dampfmaschinen auf seinem Schreibtisch gehabt. Also es geht um sehr stark, wenn man diese späten Szenen anguckt, da geht es viel um Bauten, um Wasserbauten. Und das ist ja die Möglichkeit des Handelstreibens, geht über Entwässerung, sprich Urbarmachung von Land, dass man darauf bauen kann, dass man Täfen entsprechend ausbaut, dass Schiffe immer einen größeren Tiefgang haben können. All dieses, es ist da drin thematisiert und damit wird großer Handel erst möglich. Also es ist ein sehr starkes Motiv in Faust 2. Da geht es eben nicht mehr so um diese moralischen Konflikte wie in Faust 1. Es ist auch viel zugänglicher mit Gretchen, kapiert jeder. Aber diese Geschichten, er hat es auch sehr unzugänglich gemacht. Also gibt es eine klassische Walpurgisnacht, da taucht die schöne Helena auf und alles Mögliche. Also es ist ein wirklich unglaubliches Sammelsurium auch von Deutungsmöglichkeiten da drin. Also es ist wirklich ein Schatz, den man sich in langer Zeit auch hin und her deuten kann, was man ja auch gemacht hat.
Ja, wozu ja Literatur vielleicht auch ganz gut ist. Und solch eine Reihe, sich das klar zu machen. Ja, herzlichen Dank, Harald Kirchner. Nächste Woche haben Sie das letzte Mal Gelegenheit, sich hier zu tummeln in diesem Semester. Ja, schönen Abend.
Danke.